Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Österreichischen Astrologenverbandes. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir haben heute einiges vor. Und zwar möchte ich Ihnen als erstes den Vortrag über die Grenzgänger, Planeten an Zeichengrenzen, darbieten. Dann wollen wir eine kleine Pause machen, in der Pause soll das Essen kommen, das Sie jetzt bestellt haben. Und dann gibt es die österreichische astrologische Weihnachtsfeier, die diesmal Hannes Wagner und Sigrid Faber gestalten werden. Und ich verspreche euch, sie wird recht lustig und unterhaltsam werden. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir beim Kongress in Karlsruhe vertreten waren mit drei Österreichern diesmal und dass wir sehr erfolgreich im internationalen Durchschnitt abgeschnitten haben. Wir zählten zu den Besten. Ich möchte auch noch erzählen, dass es mir gelungen ist, vor vollem Publikum eine österreichische Sachertorte, also eine Sachertorte als einen Gruß vom österreichischen Astrologenverband an den deutschen Astrologenverband zu schenken, weil das war ja das 60-jährige Jubiläum. Auch das ist sehr gut angekommen und alle wissen seitdem, dass es einen österreichischen Astrologenverband gibt. Weiters möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns heuer für die Mitglieder einen Mondkalender ausgedacht haben als Weihnachtsgabe. Und zwar deshalb, damit Sie gleich einmal die Termine der nächsten Vorträge eintragen können und nicht vergessen, dass es bei uns was Interessantes gibt. Dazu einen Kuli, damit man keine Ausrede mehr hat, man hat nichts zu schreiben. Also das auch, jedes Mitglied sollte so einen Kalender sich holen. Dann möchte ich noch hinweisen, im Jänner gibt es einen sehr interessanten Vortrag, Moneten durch die Planeten, vom Magister Manfred Zimmel, der ja in der Börsenastrologie ganz hervorragendes leistet, der auch eine sehr interessante Webseite hat und der internationale Anerkennung, besonders in Amerika, genießt. Also darauf möchte ich auch noch hinweisen. Der ist am 18. Jänner in diesem Saal. Und jetzt möchte ich zu den Grenzgängern was erzählen. Als Grenzgänger bezeichne ich Planeten und Achsen an Zeichengrenzen, die durch diese Position energetisch irritiert sind. Und das wirkt sich auf die Persönlichkeit auf ganz verschiedene Art und Weisen aus. Und zwar auf der beruflichen Ebene strebt der Horoskopeigner, der also einen Planeten oder eine Achse an einer Zeichengrenze hat, eine besondere Stellung an. In Beziehungen tendiert er zu ungewöhnlichen Formen und auf der gesundheitlichen Ebene könnte es Probleme geben. Diese unterschiedlichen Schwächen können sich jedoch zur ganz persönlichen Besonderheit und damit zur Stärke entpuppen. Die neuesten Erkenntnisse der Quantenphysik machen eines deutlich: Es gibt keine Grenzen. Das Universum scheint grenzenlos zu sein, oder sehen Sie hier auf diesem Bild Grenzen? Kann jemand hier Grenzen wahrnehmen? Dadurch wird eines klar, dass wir alle miteinander verbunden sind, keiner ist wirklich alleine. Wozu dann einen Vortrag über Grenzen oder Grenzgänger? Nun, um sich am Himmel besser orientieren zu können, wurden bekanntlich die Sterne zu Sternbildern zusammengefasst, wie sie hier auf dem Bild von Harmonia Macrocosmica von Phalereus aus dem Jahre 1660 feststellen können. Aber obwohl die einzelnen Fixsterne, also die einzelnen Sternbilder, sehr klar, die einzelnen Sterne zu den Sternbildern sehr klar zugeordnet werden, kann man nicht so gut erkennen, wo ein Tier ein Sternbild anfängt und wo es zu Ende ist. Auf der nächsten Darstellung, die von Joachim Schulz ist, kann man das schon viel besser feststellen. Hier sieht man genaue Maßeinheiten, wann ein Sternbild beginnt und wann es anfängt. Die Jungfrau von hier bis hier und hier die Waage und hier der Skorpion. Also sind mir genau im Graden angegeben. Von diesen Sternbildern wurden ja bekanntlich die Tierkreiszeichen abgeleitet und die tatsächliche Größe eines Sternbildes hat eigentlich mit der Größe des Tierkreiszeichens nichts zu tun. Und wie wir natürlich alle wissen, besteht der Tierkreis aus 360 Graden und dann aus 12 gleich großen Teilen zu je 30 Grad. Also ein Tierkreiszeichen beschreibt einen räumlich begrenzten Ort am Himmel, dem ganz bestimmte Urprinzipien zugeordnet werden, wie männlich oder weiblich, die Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft, die Dynamiken, Kardinalvariable, fix und so weiter. Natürlich kann kein Tierkreiszeichen für sich alleine bestehen, sondern nur in Bezug auf den gesamten Tierkreis. Ständig gibt es eine deutlich definierte Grenze zwischen jedem Zeichen, und zwar bei 0 und bei 30 Grad. Bei den Tierkreiszeichen handelt es sich also um räumliche Grenzen. Selbst wenn diese Grenzen nur gedacht sind, also angenommen sind, ist eine Abgrenzung notwendig. Sonst wäre keine eindeutige Definition eines Tierkreiszeichens möglich. Durch die Abgrenzung wird ja erst klar, was dem Prinzip zugeordnet wird, beziehungsweise was dem Prinzip nicht zugeordnet wird. Also gibt es doch Grenzen. Möglicherweise müssen diese Grenzen als absolut angesehen werden, denn gäbe es keine Grenzen, dann wäre doch alles verschwommen oder grau, ohne Kontrast, alles wäre ein Brei. Wir alle kennen räumliche Grenzen im Alltag. Ja, jeder von Ihnen grenzt sich durch seine Haut vom anderen ab. Dieser Saal hier grenzt sich durch Türen und Fenster von anderen Räumen ab. In der Stadt, in dem Land, überall begegnen uns Grenzen. Hier sehen Sie einige Grenzsteine. Ein alter Grenzstein aus 1768 oder hier ein Grenzstein an der deutschen Grenze. Das Bild in der Mitte ist ein Teil der Berliner Mauer. Und Sie können sich sicherlich sehr gut vorstellen, dass man sich in der Nähe dieser Mauer nicht ganz so gut gefühlt hat, wie zum Beispiel im Landesinneren. Besonders spannend wird also die Sache genau an der Grenze. Gehört nun ein Planet noch zum einen Prinzip oder noch ein bisschen zum anderen? Hat er schon die Färbung des nächsten Prinzips oder noch ein bisschen die Färbung des vergangenen Tierkreiszeichens? Befindet sich ein Planet, befindet sich der Aszendent jetzt an einer Zeichengrenze, dann kommt ja dann auch die Frage noch dazu, welcher Planet ist der Herrscher von 1? Ja? Dies ist eine Situation, wo die Korrektur der Geburtszeit, also wo die Stimmigkeit der Geburtszeit besonders wichtig ist. Denn bei einer ganz geringen Zeitverschiebung haben wir dann plötzlich einen anderen Aszendenten und einen anderen Herrscher von 1. Dasselbe gilt natürlich für den MC und für den Herrscher von 10. Damit sind wir bei den zeitlichen Grenzen angelangt. Zeitgrenzen werden durch Zeitpunkte definiert. Aber es ist auch hier nicht leicht festzulegen, wann genau eine Sache anfängt, beziehungsweise wann genau sie aufhört. Rein sprachlich haben wir da auch sogar zwei Begriffe, nämlich denken Sie zum Beispiel an den Zeitpunkt der Geburt oder an die Dauer der Geburt. Wir Frauen wissen, dass es etwas länger dauert. Oder denken Sie an den Zeitpunkt des Todes oder an die Dauer des Sterbens. Ebenso ist natürlich der Zeitpunkt des Todes oder auch wann eine Sache beginnt, also der Zeitpunkt der Geburt, auch eine Sache, die man diskutieren kann. Also es ist sehr oft, gibt es Meinungsverschiedenheiten, wann genau eine Sache anfängt und wann sie genau aufhört. Für uns Astrologen ist natürlich der Beginn des Tages eine große Angelegenheit. Es ist also wichtig für uns, wann die Sonne aufgeht und wann sie untergeht. Denken wir an den Tagesregenten oder an den Stundenherrscher. Noch wichtiger ist natürlich der Zeitpunkt der Geburt, um überhaupt ein Horoskop erstellen zu können. Gäbe es keine zeitlichen Grenzen, gäbe es natürlich weder einen Anfang noch ein Ende. Gäbe es keine räumlichen Grenzen, dann gäbe es keine einzelnen Menschen, keine Staaten, sicher auch keine Tierkreiszeichen. Wir sehen also, dass manchmal genau definierte Grenzen unbedingt notwendig sind, vor allem wenn man eine gewisse Ordnung aufrechterhalten möchte. Im herkömmlichen Sinn ist ein Grenzgänger jemand, der ständig die Grenze überschreitet, zum Beispiel aus beruflichen Gründen. Ein astrologischer Grenzgänger ist ein Planet oder eine Achse in einem Horoskop, die sich nahe an der Zeichengrenze befindet. Sie befindet sich also auf 0 oder auf 29 Grad. Und ich habe nun diese Positionen untersucht und unter die Lupe genommen. Ich habe vor allem ihre Auswirkungen auf Gesundheit, Beruf und Partnerschaft untersucht und ich werde Ihnen meine Erkenntnisse nun erklären. Es gibt Astrologen, die meinen, dass ein Planet oder der Aszendent am Ende des Zeichens schon ein bisschen die Qualität des nächsten Zeichens widerspiegelt. Das habe ich in meinen Forschungen nicht feststellen können. Genauso wenig drückt ein Planet oder eine Achse am Anfang einer Zeichengrenze die Energie des vorgehenden Zeichens aus. Überlegen Sie einmal, ein Österreicher wohnt an einer italienischen Grenze. Wird er dadurch ein bisschen ein Italiener? Nein, er bleibt Österreicher mit allen Konsequenzen wie Staatsbürgerschaft, Wahlrecht. Ja? Mit dem Planeten, denke ich, verhält es sich genauso. Ja? Also auch der Österreicher, der an der italienischen Grenze wohnt, bleibt ein Österreicher. Alle Menschen, die an Staatsgrenzen wohnen, sind eindeutig Österreicher zum Beispiel oder Italiener, aber sie haben dennoch eine Sonderstellung. Sie haben eine besondere Energie, die sie mit sich tragen. Und so ähnlich ist es mit den Planeten. Also, eine astrologische Regel lautet, Planeten an Zeichengrenzen sind eines Teils ihrer Kraft beraubt. Das heißt, Planeten, die sich innerhalb des ersten oder letzten Grades eines Zeichens befinden, sind also geschwächt. Nach meinen Forschungsergebnissen ist aber sehr wohl ein Unterschied zu machen, ob ein Planet am Ende oder am Anfang eines Zeichens steht. Das Gleiche gilt natürlich für die Achsen. An meinem Beispiel werden Sie dann Folgendes erkennen können. Am Ende eines Zeichens ist eine schwächende, problematische, teilweise aber auch spirituelle Wirkung gegeben. In manchen Fällen genießt der Horoskopeigner einen gewissen Freiraum, vielleicht sogar Narrenfreiheit. Am Anfang eines Zeichens ist sehr wohl auch die besondere Kraft der Erneuerung zu spüren, auch wenn damit noch eine gewisse Unerfahrenheit verbunden ist. Man könnte sich vorstellen, dass ein Tierkreiszeichen, das aus 30 Graden besteht, wieder in 12 Segmente unterteilt werden kann. Das heißt, wenn man 30 durch 12 dividiert, dann entsteht ein Abschnitt von 2,5 Graden. Und dann wird dem ersten Unterabschnitt, werden dann den ersten 2,5 Graden wird der Witter zugeordnet, den zweiten 2,5 Graden der Stier und so weiter, den letzten 2,5 Graden die Fische-Energie. Man kann dann diese Abschnitte von 2,5 Graden noch einmal unterteilen in 12 Abschnitte und hat dann einen Abschnitt, wiederum einen Unterabschnitt von 12,5 Bogenminuten. Das heißt, dass man noch einmal eine Unterteilung dieser Prinzipien vornehmen kann und das zeigt dann an, wenn man zum Beispiel annimmt, dass man hier einen Planeten in den ersten 12,5 Bogenminuten eines Zeichens hat, dann hat er eine doppelte Witterenergie, also eine besondere Kraft zur Durchführung und zum Neubeginn. Das heißt, entsprechend dieser Energie ist hier dieser Punkt besonders energetisch aufgeladen und der Mensch drängt mit dieser Qualität zur Umsetzung. Oder ein Planet befindet sich dann im letzten Abschnitt bzw. im letzten Unterabschnitt, das heißt zweimal Fische-Qualität. Das zeigt dann an, dass er besonders fischerhaft geprägt ist. Das heißt, vielleicht ist er nicht mehr ganz da mit dieser Qualität. Vielleicht ist es eine besondere Schwächung. Es gibt dann eben Probleme, Verluste, wie wir dann sehen werden, aber auch einen freiwilligen Verzicht manchmal oder eben Spiritualität. Ganz am Anfang eines Zeichens drängt jedenfalls das Prinzip mit einer besonderen Kraft zur Verwirklichung. Natürlich verdienen die Anfangsgrade der kardinalen Zeichen eine besondere Bedeutung. Die kardinalen Zeichen sind welche? Widder, Krebs, Waage, Steinbock, ja, nur dass Sie wissen, wovon ich da spreche. Und genau das tun wir ja bei den Ingresshoroskopen. Also jedes Vierteljahr, wenn die Sonne so einen kardinalen Punkt erreicht, dann haben wir ja vier ganz wichtige Punkte in den Jahreszeiten, also den Frühlingsbeginn, die Sommersonnenwende, den Herbstbeginn, den Winterbeginn. Ja, also diese Punkte wurden immer schon besonders umgesetzt und besonders wichtig genommen. Und es hat sich Folgendes gezeigt: Befinden sich Planeten an diesen kardinalen Zeichengrenzen, dann sind das Menschen, die eine besondere Aufgabe für die Gesellschaft übernehmen. Also die haben eine überpersönliche Aufgabe für die Gesellschaft zu leisten. Auch Folgendes ist bemerkenswert: Wenn Planeten oder Achsen an Zeichengrenzen durch Direktionen, Solare oder Transite ausgelöst werden, dann gibt es immer auch ein herausragendes Ereignis. Also auch das werde ich jetzt an Beispielen demonstrieren. Mein erstes Beispiel. Es handelt sich um das erste Retortenbaby der Welt, Louise Joy Brown. Sie ist am 25. Juli 1978 um 23.47 Uhr in westeuropäischer Sommerzeit in Manchester auf die Welt gekommen. Sie war gesund und munter, wie Sie hier auf diesem Foto sehen können. Seither wurden schätzungsweise 1 Million Babys weltweit mit Hilfe der In-vitro-Fertilisation, kurz IVF genannt, geboren. Dabei wird der Frau eine Eizelle entnommen. Sie wird dann im Reagenzglas mit dem Samen des zukünftigen Vaters befruchtet und nach 2 oder 3 Tagen wird diese befruchtete Eizelle der Frau wieder eingesetzt. Und die anfangs bestehenden gesundheitlichen Bedenken haben sich größtenteils verschlagen. Nach einer Studie des University College of London sind IVF-Kinder genauso gesund wie Kinder, die auf natürlichem Weg gezeugt wurden, beziehungsweise sie entwickeln sich psychisch auch ganz normal. Untersuchen wir jetzt das Horoskop von Louise Brown auf Grenzgänger. Und was sehen wir hier? Merkur sitzt auf 29.05 in Löwe und Saturn sogar auf 29.55 Bogenminuten in Löwe im Zeichen des Lebens und der Lebenskraft. Die beiden Grenzgänger an diesem Zeichenende könnten ein Hinweis darauf sein, dass die Entstehung des Lebens von Louise Brown schon schwierig war. Sie stehen ja in einem Fischeabschnitt und sind daher geschwächt. Der Saturn ist Herrscher des 10. Hauses und bestrahlt beide Achsen im Aspekt. Das interpretiere ich als einen ausgesprochen ehrgeizigen Aspekt. Das heißt, dass das Ziel, die Herausforderung erreicht wurde durch besondere Bemühungen. Merkur und Saturn, also die beiden Grenzgänger, befinden sich im 6. Haus. Das ist doch das Haus, dessen Thema Gesundheit, Ärzte, Forschung entspricht diesem Haus. Und es symbolisiert für mich diese Konstellation Merkur, Saturn im 6 noch einmal das Überwinden von Schwierigkeiten. Die Idee der Behandlung unerwünschter Kinderlosigkeit ordne ich Merkur zu. Die Umsetzung dieser Idee verbinde ich mit Saturn. Beide Planeten in Konjunktion stehen für mich, für die ehrgeizigen Wissenschaftler, den Embryologen Robert Edwards und den Chirurgen Patrick Stepto. Sie haben das Unmögliche möglich gemacht und Schwierigkeiten überwunden. Das ist Merkur-Saturn. Die beiden Grenzgänger Merkur und Saturn werden von Uranus im Quintil unterstützt. Und das Quintil ist ja ein Aspekt der Kreativität und der Genialität. Und übrigens, Uranus steht auf 12 Grad im Skorpion. Ist es nicht interessant, dass 12 Grad in der anatomischen Zuordnung gerade den Eierstöcken entsprechen? Und diese sind in der Regel defekt, wenn Frauen keine Kinder bekommen, oder sehr häufig. Ja. Erst durch die Anwendung einer besonderen Operationstechnik, der Laparoskopie, ist es gelungen, ohne große Operation an befruchtungsfähige Eier der Frau zu gelangen. Uranus, wie gesagt, der Planet der ungewöhnlichen Erfindungen und Methoden, bestrahlt den MC im Sextil. Und es bestrahlt aber auch Pluto, den MC. Und das zeigt an, dass es ein manipulatives Pluto und ein gewagtes Unternehmen war, Uranus. Der Pluto bestrahlt dann auch noch Merkur, Saturn. Also ich denke, dass da viele Versuche vorangegangen sind, die nicht so gut geklappt haben wie bei Louise Braun. Merkur, Saturn an der Zeichengrenze steht möglicherweise auch für die besonders kritische Beobachtung, der Louise Braun ausgesetzt ist. Wissenschaftler auf der ganzen Welt werden sie mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Also ihr ganzes Leben wird sie wahrscheinlich unter Beobachtung stehen. Aber mit der ausgesprochen starken Sonne in Löwe in 5 und auch mit dem wunderbaren Jupiter erhöht in Krebs in 4 steht sie vermutlich ganz gern im Lampenlicht. Außerdem zeigt der Jupiter in 4 ja, dass sie sehnsüchtigst von ihren Eltern empfangen wurde. Mit Mond in 12 aber ist das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug auch angezeigt. Möglicherweise ist diese Mondposition auch ein Hinweis auf die Entstehung im Reagenzglas. Kennt jemand andere Horoskopdaten, die künstlich gezeugt wurden? Sehr gut. Da hätte ich gern die Horoskope. Haben die Mond in 12? Nicht. Mond in 7. Mhm. Also, man müsste da noch mehr forschen und wenn wir Daten haben, wäre das sehr spannend. Ja? Auf jeden Fall braucht sie auch den Rückzug mit Mond in 12 und sie kontert leicht gekränkt auf die Frage, wenn sie zu zugriffig wird, wie es ihr geht und wie sie sich fühlt. Ich bin doch kein Monster, sondern ganz normal im Bauch meiner Mutter gewachsen. Schließlich aber hat sie diese Merkur-Saturn-Konjunktion, diese beiden Grenzgänger, immerhin im 6. Haus auch zu ihrer Berufung gemacht. Sie ist Kinderkrankenschwester geworden. Und jetzt wollen wir eine Auslösung der beiden Grenzgänger anschauen. Und Sie werden staunen, wie aufsehenerregend und wie exakt die Planeten wie immer funktionieren. Im Jänner 2007 wurde Louise Joy Braun selbst Mutter eines Kindes, das auf natürlichem Weg gezeugt wurde. Die progressive Sonne ist exakt auf Merkur und Saturn angekommen. Erneut blickt die ganze Welt auf sie und mit Stolz präsentiert sie ihr Baby. Also wir sehen hier eine Auslösung eines Grenzgängers oder zweier Grenzgänger, die doch etwas ganz Wesentliches in diesem Leben bewirken. Fragen zu diesem Beispiel? Keine? Dann darf ich mein nächstes präsentieren. Und zwar, mein nächstes Beispiel ist Romy Schneider und ihr Horoskop ist ebenso aufregend wie ihr Leben. Sie wurde am 23. September 1938 um 22.05 Uhr in Wien geboren. Ich habe diese Geburtszeit vom Standesamt und außerdem über Auslösungen korrigiert. Es gibt aber eine andere Geburtszeit, bei der sie einen Zwillingsaszendenten hat, was aus meiner Sicht nicht stimmig sein kann. In diesem Horoskop sind also die Lichter, Sonne und Mond, die beiden Grenzgänger. Und der Mond steht auf 0 Grad 27 Waage im 4. Haus. Er befindet sich jetzt einmal an einem kardinalen Eckpunkt. Das hebt diese Person besonders hervor. Der Mond ist zusätzlich noch Herrscher des Aszendenten. Also ist er damit auch noch bedeutsamer für diese Person. Und er steht in Konjunktion mit der Sonne, die ihrerseits auf 0 Grad 10 in Waage sich befindet. Also 0 Grad 10 ist noch der erste Unterabschnitt vom ersten Abschnitt, also die ersten 12 Bogenminuten. Also die Sonne ist da besonders energetisch aufgeladen. Dieser Abschnitt ist also extrem witterhaft geprägt. Diese beiden Grenzgänger befinden sich im vierten Haus, das etwas mit Heimat zu tun hat. Romy Schneider wurde in Wien geboren. Sie erhielt aber bei ihrer Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft, weil Österreich damals Teil des Deutschen Reiches war. Bereits 3 Wochen später zog die Familie von Wien nach Schönau am Königssee und sie wohnte dann dort bei den Großeltern bis zur Scheidung ihrer Eltern. Dann kam sie sofort ins Internat. Also wir sehen, dass das Thema Heimat hier auch ein sensibles ist. Als Tochter des österreichisch-deutschen Schauspieler-Ehepaares Magda Schneider und Wolf Albach Retti wurde ihr das Talent schon in die Wiege gelegt. Auch das entspricht ja dem vierten Haus. Nach dem Schulabschluss der mittleren Reife schrieb sie in ihr Tagebuch: Ich muss unbedingt Schauspielerin werden. Ich muss. Ja, viertes Haus, Talent von den Eltern. Die Grenzgänger befinden sich in Waage und man sagt doch, dass Österreich ein Waageland ist. Und so nimmt es nicht Wunder, dass sie genau mit dieser Konstellation mit 17 Jahren bereits ihren internationalen Durchbruch mit dem ersten Teil der Sissi-Trilogie schaffte. Sie wurde dafür mit dem Bambi ausgezeichnet. Zu ihrem Leidwesen wurde sie das Klischee der Kaiser Sissi, der Kaiserin Sissi von Österreich ein Leben lang nicht mehr los. Diese Neumondkonstellation ganz am Anfang eines Zeichens zeigt das Ineinanderfließen von Seele und Geist auf eine ganz intensive Art und Weise an. Dies wird durch den Krebs-Aszendent natürlich noch mehr verstärkt. Sie identifizierte sich ganz und gar mit ihren Rollen, mit den vielen verschiedenen Facetten des Frauseins. Gerade diese Konstellation zeigt aber auch die Konflikte, die sie zwischen Herz und Verstand ständig hatte. Weil die Konstellation im vierten Haus steht, ist auch die Bindung an die Eltern eine sehr intensive und eine starke, aber auch eine sehr problematische. Auch das Thema der eigenen Mutterschaft ist mit dramatischen Lebensereignissen verbunden, wie zum Beispiel einem Abortus oder einer sehr schweren Geburt. Bedenken Sie auch, dass dieser Grenzgänger Neumond in Waage steht im Zeichen der Partnerschaft. Und er erhält von der Venus, von Pluto und von Uranus einen Aspekt. Das heißt, er ist noch einmal extrem aufgeladen. Ihre enormen Stimmungsschwankungen und unkontrollierten Gefühlsausbrüche waren für ihre Beziehungen nicht förderlich. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber als sie sich von Alain Delon trennte und dann nahm sie einen Suizidversuch zum Beispiel, 2 Jahre später heiratete sie dann den Schauspieler und Regisseur Harry Mayen und schon bald danach wurde ihr Sohn David geboren. Dieses aufregende Ereignis wollen wir auch in der Sekundärdirektion uns anschauen, zum Beispiel als nun der IC, der Progressive, diesen Neumond erreichte, gründete sie ihre Familie. Also in dem Jahr heiratete sie und bekam auch ihren Sohn. Wir sehen wieder, ein wichtiger Lebensabschnitt ist durch einen Grenzgänger ausgelöst. Bald danach kletterte ihre Karriere steil nach oben. Sie erhielt immer mehr internationale Anerkennung für Schauspielerleistungen. Aber je mehr Ruhm und Ehre ihr gewaltiges Schaffen einbrachte, umso schwieriger gestaltete sich ihr Privatleben. Ich kann jede Rolle spielen, nur nicht meine eigene, soll sie einmal gesagt haben. Bekanntlich heiratete sie einen Tag nach der Scheidung von Harry Mayen den Sekretär Daniel Biasini. Auch mit diesem hat sie ein Kind, die Tochter Sarah. Schreckliche Krisen und Schicksalsschläge im Jahre 81 setzten ihr psychisch und physisch zu. Die Ehe mit Daniel Biasini wurde geschieden 1981. Sie musste sich einer schweren Nierenoperation unterziehen. Übrigens, der erste Grad des Witterzeichens wird den Nieren zugeordnet. Das können Sie übrigens in meinem Buch in Harmonie mit dem Kosmos nachlesen, die anatomischen Zuordnungen. Und noch auch im selben Jahr 1981 verunglückte Ihr Sohn David damals tödlich. Kurz nach der Premiere Ihres letzten Filmes am 5. Mai 1982 wurde sie in ihrer Wohnung mit Herzversagen tot aufgefunden. Als Erinnerung an sie wurde der Romy-Schneider-Preis ins Leben gerufen. Also ein Beispiel, wo wir sehr gut die Dramatik der Grenzgänger miterleben können, aber auch das Herausgehobensein, die Berühmtheit für alle Menschen. Also sie ist sicherlich in der Filmgeschichte eine ganz bemerkenswerte Persönlichkeit. Als nächstes Beispiel bringe ich Salvador Dali, den berühmten Surrealisten. Er war einer der bekanntesten und berühmtesten Maler der Moderne und eine sehr exzentrische und individualistische Persönlichkeit. Und zwar nicht nur aus astrologischer Sicht ist er im wahrsten Sinne des Wortes ein Grenzgänger. Er hat gesagt, oder sein Motto lautet, je größer der Skandal, umso besser bleibt man in Erinnerung der Leute. Dali wurde am 11. Mai 1904 um 8.45 Uhr in Figueras in Spanien geboren. Der MC, wie Sie sehen, befindet sich auf 2957 in Fische, also ebenso an einer Zeichengrenze, und zwar im allerletzten Unterabschnitt. Wir sehen hier eine dreifache Fischequalität. Der MC ist im Tierkreiszeichen Fische, im letzten 2,5 Grad Abschnitt Fische und im letzten Unterabschnitt Fische auch noch einmal. Das heißt, er hat eine extreme Imaginationsgabe und seine Verwirklichung als Künstler ist damit fast zwingend. Dieser MC auf 2957 Fische wird von Uranus, dem zweiten Grenzgänger, der ebenso auf 2924 in Schütze steht, aspektiert. Allein diese Tatsache spricht für die individualistische und provokante Natur des Künstlers. Im letzten Abschnitt Schütze entspricht Uranus ein bisschen für die kritische Auseinandersetzung mit dem Klerus und mit religiösen Themen. Der Grenzgänger Uranus, wenn Sie beachten, ist in diesem Falle Herrscher des achten Hauses und Dispositor von Saturn. Dali hatte eine ganz spezielle Beziehung zur Mystik und zum Tod. Woran sehen wir das? Der Grenzgänger Uranus bildet ebenso einen Spannungsaspekt zu Neptun und Neptun ist Herrscher des 10. Hauses, der ja auch ein Grenzgänger ist. Er befindet sich im 12. Haus und das 12. Haus wird bekanntlich den vorgeburtlichen Ereignissen zugeordnet. Seine Verbindung zu Uranus, dem Herrscher des 8. Hauses und zu Saturn, der sich in 8 befindet, kann als ein Hinweis auf vorgeburtliche traumatische Ereignisse gedeutet werden. Und die gab es auch, sein Bruder ist bereits vor seiner Geburt verstorben. Seine Mutter hat den Tod ihres ersten Kindes nie verkraftet. Sie zwang Dali täglich mit ihr auf den Friedhof zu gehen, um bitteschön den gleichnamigen Bruder zu bedauern. Also der hat den gleichen Namen bekommen wie Dali. Er entwickelte natürlich eine große Abneigung gegen diesen gleichnamigen Bruder und noch mehr eine Abneigung gegen den Tod. Wenn wir schauen, der Mond am MC zeigt andererseits an, dass er seine Mutter heiß geliebt hat und dass sie ihn auch verwöhnte und förderte. Der Mond in Elevation im Zulauf auf Jupiter. Die Thematik des Fische-MC, der ist ja ein Grenzgänger, zeigt uns förmlich die Beschäftigung mit Grenzbereichen und diese kann man in all seinen Werken erkennen. Dali wollte schon zu Lebzeiten etwas ganz Besonderes sein, in all seinen Werken sieht man das, und er wollte mit seinen herausragenden Leistungen vor allem von der Mutter gesehen werden. Er wollte unsterblich sein und das ist ihm für seine Kunstwerke bestimmt gelungen. Der Mond im 10. Haus steht auch an der Spitze eines T-Quadrates. und noch dazu im ersten Abschnitt eines kardinalen Zeichens. Also das ist ein Hinweis, dass er Großes für die Welt geleistet hat. Er hob sich mit allen Mitteln von anderen ab und vermied keinen Streit. Er kleidete sich und verhielt sich auffällig und sorgte vielfach mit seinen verrückten Ideen für Aufruhr. Er litt unter Lachzwängen, lebte ungezügelt seine Gier nach Lust. Immerhin steht dieser Grenzgänger im sechsten Haus. Alles exzentrisches Verhalten wies paranoide Züge auf. Und so suchte er bei Sigmund Freud Hilfe und ließ sich von ihm behandeln. Er ließ sich aber auch von ihm inspirieren, und so kann man bei Betrachten seiner Bilder Traum und Realität kaum voneinander unterscheiden. Surrealismus bedeutet ja so viel wie jenseits des Realismus. Er wurde zur Leitfigur des Surrealismus, und es war sein größtes Anliegen, in all seinen Werken die eigene Wirklichkeit des Unbewussten darzustellen. In dieser gibt es keine logisch-rationalen, aber schon gar keine bürgerlichen Auffassungen. Jetzt schauen wir uns wiederum den Uranus, den Grenzgänger, in der Auslösung an. Das heißt, im Juni 1926 erreichte der Uranus im Transit den MC und bildete gleichzeitig ein Quadrat zum eigenen Uranus herunter. Man kann sich gut vorstellen, was da passiert ist. Er hat sich so aufgeführt, dass er endgültig wegen ungebührlichen Verhaltens von der Kunstakademie verwiesen wurde. Aber einen Menschen wie Dali spornt das erst recht noch mehr zu ungewöhnlichen Leistungen an. In dieser Zeit kam ihm die Idee zum Drehbuch des Films Der andalusische Hund. Den kennen Sie vielleicht. Der entstand in dieser Zeit. Also er trug gemäß Uranus erst recht zu seiner Berühmtheit bei. Gibt es dazu Fragen? Mein nächstes Beispiel handelt von David Copperfield, der bekannte Magier, Illusionist und Medienstar. Auch er hat ein interessantes Horoskop. David Copperfield ist am 16. September 1956 um 7.15 Uhr Eastern Daylight Time in Metuchen in New Jersey in USA geboren. Sein Aszendent befindet sich auf 29,59 Jungfrau und sein MC auf 29,48 Grad Zwillinge. Also beide Achsen sind wiederum am Ende eines Zeichens und die daher Grenzgänger. Im allerletzten Abschnitt des Zeichens haben sie natürlich Fischequalität und sie symbolisieren die Welt der Fantasie, der Scheinwirklichkeiten und der Illusionen. Der Aszendent im letzten Grad der Jungfrau verlädt seine nahezu pedantische Liebe zum Detail. Seine Kunststücke beeindrucken durch höchste Präzision, aber er ist nicht nur wegen seiner Großillusionen bekannt, sondern auch für die Kunststücke mit besonders kleinen Requisiten. Merkur ist Herrscher des ersten Hauses und sitzt noch dazu im ersten Haus. Er verstärkt seine Intellektualität, seine Bildung, aber auch eben seine Geschicklichkeit. Das braucht ja ein Magier im Besonderen. Auch der MC im letzten Grad in Zwillinge betont seinen ungewöhnlichen Einfallsreichtum und seine Kreativität sowie seine ausgesprochen kaufmännischen Fähigkeiten. Bekanntlich ist er schon im Alter von 17 Jahren auf der Bühne gestanden in dem Musical The Magic Man und von da an ging seine Karriere eigentlich steil bergauf. Pluto ist in diesem Horoskop ebenso ein Grenzgänger. Er steht auf 29 Grad 7 Minuten und dieser Pluto als Grenzgänger ist nun im gradgenauen Aspekt zum MC und zeigt seine schier magischen Kräfte an. Zumindest kann er das sein Publikum glauben machen. Das Sextil von Pluto zu Neptun, der ebenso den MC in einem Trigon unterstützt, wird dadurch zu einer persönlichen Angelegenheit. Sie wissen ja, dass alle in meinem Alter in etwa diese Neptun-Pluto-Konstellation haben. Aber in diesem Horoskop ist das genau in Achsenbindung und daher wird es persönlich hervorgehoben. Also Pluto und Neptun in Achsenbindung. Haben Sie etwas anderes erwartet bei einem Magier und einem Illusionisten? Copperfield beeindruckte durch immer größere, indem er immer größere Gegenstände verschwinden ließ. Und zum Beispiel 1981, als der progressive Merkur den Aszendenten erreichte, gelang es ihm, ein ganzes Flugzeug verschwinden zu lassen in einer Show. Also das ist ein sehr schöner Auslöser eines Grenzgängers. Und als er 1983 sogar die Freiheitsstatue während einer Live-Show verschwinden ließ, bildete der progressive Neptun exakt ein Trigon zum MC. Und zwar Bogenminuten genau. Neptun war auf 29,47, genau wo der MC auch steht. Und ab da war er ein gemachter Medienstar. Weil der Pluto auf einer Grenze sitzt und auch die Achsen berührt, stand er natürlich gewaltig unter Druck. In seinen Fernsehshows musste er ja immer wieder Sensationen bringen, bis er sich schließlich selbst nicht mehr überbieten konnte. Wiederum eine Sekundärdirektion. Bis 2000 erreichte er in der Zauberkunst nahezu jeden Superlativ. Die regressive Venus und der regressive Mond sind an dieser Zeichengrenze, nämlich dem MC, angekommen und aspektieren wiederum den Pluto, der ebenso ein Grenzgänger ist. Ab dann veränderte er seine Illusionsshow nur mehr geringfügig. Mit dieser sehr aufwendigen Show bereist er nun seit Jahren die ganze Welt. Der Umsatz seines Unternehmens wird auf 100 Millionen Dollar jährlich geschätzt. Der Aszendent in den allerletzten Graden eines Zeichens steht aber auch für spirituelle Entwicklung. Und seit Jahren fungiert David Copperfield als Schirmherr der amerikanischen Behindertensportler bei den Paralympics. Wir sehen auch hier, dass Planeten eben, auch wenn sie in diesem kosmisch eigentlich schwachen Graden stehen, dass sie zu hervorragenden Leistungen fähig sind. Allerdings in dem Metier, das dem Fischezeichen eben entspricht oder das dem Abschnitt entspricht. Gibt es dazu ein Beispiel oder eine Frage? Bitte.
Der Rhythmus tatsächlich mit der Abschwächung. Die Vorgeweihte hatte ja auch ein Grenzgänger, die am Ende des Zeichens hatten. Wie, wodurch kommt es raus, dass es doch eine Stärke ist und nicht eigentlich eine großartige Schwäche?
Wenn du das Thema der Schwäche besonders hervor, also entwickelst, dann wird es zur Stärke. Also der Illusionist, der mit diesem Freiraum arbeitet ja sogar. Also die Möglichkeit, nicht gesehen zu werden, ist ja sein Vorteil, im Grunde genommen. Ja? Mein nächstes Beispiel handelt von einem Lottogewinner. Er wurde am 24. Februar 1949 um 15.04 Uhr mitteleuropäische Zeit in Wien geboren. Er führte als Versicherungsbeamter ein ruhiges, unauffälliges und familiäres Leben. Plötzlich stellte sich ein Lottosechser ein. Hier begegnen wir dem Mond als Grenzgänger. Er steht auf 29 Grad 18 im Steinbock. Wesentlich für ihn sind Pflichtbewusstsein, Disziplin bei gleichzeitiger Angst vor Entscheidungen, weil der Mond nämlich im sechsten Haus steht. Er ist überaus vorsichtig, stets bemüht, keinen Fehler zu machen. Planeten im allerletzten Grad eines Zeichens sind, wie bereits erwähnt, eben geschwächt. Sie entsprechen der Fische-Energie. Dadurch wirkt er, obwohl er ja einen Löwe-Aszendent hat mit Pluto in 1, trotzdem ein bisschen unscheinbar, reserviert und verschlossen. Woran erkennen wir nun den Lottogewinner? Wir sehen erstens, dass der Mond neben dem Jupiter, dem Glücksbringer, steht. Also Mond, Konjunktion Jupiter, ist schon mal ein Glücksplanet, eine Glückskonstellation. Und wir sehen weiter, dass sowohl der Jupiter als auch die Venus den MC aspektieren. Also Gewinne sind angezeigt. Wir sehen weiter, dass die Sonne in 8 sich befindet, im Zeichen Fische. Und auch hier kann man erkennen, dass Erbschaften oder Zuwendungen von anderen zu sehen sind. Aber ihre Position neben Mars und in Opposition zu Saturn kann auch mit hohen Verlusten oder Ausgaben in Zusammenhang gebracht werden. Beachten Sie noch, dass Merkur genau am Deszendenten sitzt. Das heißt, die Meinung anderer Leute ist ihm wichtig. Sie haben auf sein Leben einen großen Einfluss. Jetzt wiederum eine Direktion. Als nun der progressive Jupiter genau den Mond erreichte, also auf 29 Grad in Steinbock angekommen ist, ereignet sich tatsächlich der große Glücksfall. Zusätzlich bildete der progressive MC zu dieser Mond-Jupiter-Konjunktion ein Trigon. Also Jupiter-Mond und MC-Jupiter-Mond-Konjunktion. Das heißt, dass sich eben der Grenzgänger auf eine sehr positive Art und Weise ausgelöst hat. Auch die Sonne bzw. der Deszendent hat die Sonne in 8 erreicht, also eine Zuwendung, ein Lottogewinn. Er machte am 21.06.87 einen Lotto-Sechser und gewann 26 Millionen Schillinge, das sind in etwa knapp 2 Millionen Euro. Bereits 5 Tage später war das Geld auf seinem Konto. Er wagte kaum daran zu denken. Er verhielt sich so, als ob nichts passiert wäre, ging weiterhin zur Arbeit und hatte 5 Jahre später noch keinen Cent davon ausgegeben. Irgendwie hatte er ständig Angst, dass er es wieder verlieren könnte. Wir schauen uns jetzt wieder die Sekundärdirektion an, als nämlich der progressive Mond den Pluto erreichte, ja, progressiver Mond am Pluto angekommen ist, wurde er plötzlich von der Vorstellung befallen, er könnte seinen Reichtum noch mehr steigern. Ja. Und gleichzeitig ging aber auch der progressive MC genau ins Quadrat zu Saturn in 2. Ja. Genau zu dem Zeitpunkt überredete ihn jemand, sein Geld doch in Diamanten anzulegen. Er reiste mit einer beträchtlichen Geldsumme in die Schweiz und kam mit Diamanten zurück. Was nun passiert, ist kaum zu glauben. Beachten Sie auch bei dem gleichen Ereignis die Mars-Neptun-Opposition. Das riecht schon nach etwas ganz Bestimmtem. Ja? Als nämlich dann der progressive Mond, der ja ein Grenzgänger ist in diesem Horoskop, seinen Dispositor, den Saturn, erreicht, versuchte er einen seiner Diamanten zu verkaufen. Aber der Juwelier erklärt ihm, dass die vermeintlichen Diamanten aus Zirkon und eigentlich nichts wert sind. Somit ist er von einem Tag auf den anderen wieder verarmt. Er neigt eher ein bisschen zu Depressionen. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, nämlich Meryl Streep. Meryl Streep ist am 22. Juni 1949 um 8.05 Uhr Eastern Daylight Time in Summit, New Jersey, USA geboren. Sie ist eine der ganz Großen ihrer Branche. Im Laufe ihrer Karriere wurde Meryl Streep 14 Mal für den Oscar nominiert und sie gewann den Oscar 2 Mal bis jetzt. In ihrem Horoskop befinden sich gleich 3 Grenzgänger, die noch dazu durch Aspekte verbunden sind. Wie sehen diese nun aus? Der erste Grenzgänger ist ihre Sonne auf 0 Grad Krebs, auf 0 Grad 43 Bogenminuten steht sie und sie steht in Konjunktion zu Uranus, dem zweiten Grenzgänger, der auf 0 Grad 44 steht. Also die sind in Bogenminuten genauer Konjunktion. Wir haben also hier einen Sonderfall, nicht nur, dass sich, also eine Sonne-Konjunktion Uranus ist ja schon ein anheizender Aspekt. Das Ganze befindet sich auf 0 Grad und noch dazu an einem kardinalen Eckpunkt. Das allein zeigt, wie stark diese Persönlichkeit ihre Kraft entwickelt und wie ungewöhnlich ihre Fähigkeiten sind. Sie sind also extrem energetisch aufgeladen, extrem bitterhaft geprägt. Wir sehen hier, dass sie in ihrem Leben, wie in ihren Filmen, eigentlich mehrheitlich um tiefe emotionale Bindungen handelt, aber Uranus, Der zweite Grenzgänger ist der Herrscher des achten Hauses und der sorgt schon für auffühlende Erfahrungen und Grenzerfahrungen, eigentlich des Stier- und Werteprinzips. Und ihre erfolgreichsten Rollen sind emotionale, reife Frauen, die durch äußere Anlässe, wie zum Beispiel Schicksalsschläge, zu einer Revision ihres Lebenskonzepts gezwungen werden. Vor allem Mysteriöses, Ungeklärtes, aber auch Geisterhaftes vermag sie hervorragend darzustellen. Und gemäß Uranus beweist sie in letzter Zeit sogar ein komödiantisches Talent. Diese Sonne-Uranus-Konjunktion wird weiter aufgeladen durch Aspekte von Mond, durch Aspekte von Pluto, durch Aspekte von Saturn und durch einen Quinkungs eines dritten Grenzgängers, nämlich durch Jupiter. Jupiter steht auf 0 Grad 32 in Wassermann in der Nähe des Deszendenten, dem Punkt für Partnerschaft. Und bekanntlich war Meryl Streep mit John Gazzale verlobt, der an Krebs erkrankte und sie pflegte ihn aufopfernd bis zu seinem Tode. Also wir sehen hier auch eine sehr schwierige Lebenserfahrung. Sie heiratete dann ein halbes Jahr später den Bildhauer Don Gamma, mit dem sie 4 Kinder hat. Jupiter ist Herrscher, Mitherrscher des fünften Hauses. Also wir sehen ja auch einen großen Kinderreichtum. Übrigens bildet die Sonne-Uranus-Konjunktion einen Aspekt zum MC. Das ist auch ein Aspekt der Berühmtheit, abgesehen vom Grenzgänger jetzt. Nochmal zu Jupiter. Der Jupiter ist natürlich auch am Deszendenten ein Symbol für das Publikum, bei dem sie sehr beliebt ist. Trotzdem schafft sie es immer wieder, ihre Familie vor den Blicken der Öffentlichkeit fernzuhalten. Schließlich steht dieser Jupiter aber auch für die hochkarätigen Filmpartner, wie zum Beispiel Maximilian Schell, Robert De Niro, Woody Allen, Dustin Hoffman, Robert Redford, Goldie Hawn, Shirley MacLaine, um nur ein paar von ihnen zu nennen. Auch hier können wir die planetaren Auslösungen der Grenzgänger eines besonderen Lebensereignisses betrachten. Und zwar 1982 hat die progressive Sonne 0 Grad Löwe erreicht und opponiert somit den Jupiter, den zweiten Grenzgänger, auf 0 Grad. Sie erhielt den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem Film Sophies Entscheidung. Und gleichzeitig in diesem Horoskop sieht man, dass der progressive Mars, der ist immerhin Herrscher des 10. Hauses, genau auf der Grenzgängerkonstellation von Sonne und Uranus angekommen ist und dass er ebenso durch ein Quinkungs den dritten Grenzgänger hervorhebt. Besser könnte dieser großartige Erfolg nicht dargestellt sein. Gibt es dazu Fragen? Auch nicht. Dann möchte ich als letztes Beispiel ein Partnerschaftshoroskop zeigen, ein Kombin mit Vierlingen, in dem sich sogar 2 Grenzgänger befinden. Es handelt sich um Vierlinge, wie Sie hier sehen, die im Jahre 2001 alle 4 als Debütantinnen des Wiener Opernballs auftraten. So unterschiedlich diese 4 Vierlinge eben sein mögen, sie erfüllten sich als Prinzessinnen für eine Nacht einen gemeinsamen Traum. Die Mutter, die bereits eine Tochter hatte, erlitt schon einen mittleren Schock, als sie erfuhr, dass sie gleich mit 4 Kindern schwanger war. Das Besondere dieser Vierlinge ist, dass jede für sich als eigenständige Persönlichkeit schon im Kindesalter eben als eigenpersönliche angesehen werden wollte und ganz bewusst unterschieden sie sich auch in der Kleidung voneinander und das wurde auch von den Eltern immer unterstützt. Wie Sie auf dem Bild erkennen können, schauen sie sich nicht ähnlich, diese Vierlinge, und sie sind auch im Charakter sehr unterschiedlich. Mit welcher Methode kann man diese Unterschiede herausarbeiten, aber ebenso die gemeinsame der Vierlinge feststellen?
Kombin.
Genau. indem man ein Multikombin erstellt, Das heißt, man addiert alle Daten der Geburt und dividiert sie dann durch 4, bekommt man ein neues Horoskop, also ein Mittelwertshoroskop, das dann das Kombin der 4 darstellt. Und in meinem Buch bringe ich auch ein Beispiel über Mehrlingsgeburten, da kann man das eher nochmal nachlesen. Das heißt, wir schauen uns jetzt die Gemeinsamkeiten der Vierlinge an in dem Kombin und sehen eben 2 Grenzgänger. Und der erste Grenzgänger ist der Mond. Er steht in Schütze auf 0 Grad 29 im ersten Haus. Das heißt, alle 4 besitzen eine gehörige Portion Optimismus. Sie begeistern sich für hohe Ideale und sie schätzen den aufopfernden und unermesslichen Einsatz ihrer Mutter sehr. Und sie sind eine Sensation, denn der Mond, der Grenzgänger, ist in Konjunktion mit Uranus. Der zweite Grenzgänger ist Jupiter, er befindet sich in Skorpion, im 11. Haus. Sie sind eine Sensation für die Eltern, aber auch für die Gesellschaft. Ja? Und so stellten sich eben hochkarätige Politiker gönnerhaft als Taufpaten zur Verfügung. Das ist also Jupiter in 11, das heißt, diese großen Politiker sponsern die Familie bei allen möglichen Gelegenheiten. Das ist typisch Jupiter in 11. Das waren also die Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die Grenzgänger. Und jetzt schauen wir uns die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile der Vierlinge an. Ich gehe davon aus, weil sie ihr Leben ja vor der Geburt bereits miteinander verbracht haben, dass sie sich die einzelnen Aufgaben teilen, ähnlich wie einer Partnerschaft. Das heißt, dass jede eine besondere Rolle im Quartett übernimmt. Das heißt, dass auch in einem Horoskop jede eine bestimmte Rolle spielt. Und dann meine ich, dass die Sonne der Erstgeborenen, in dem Fall der Valerie, zugeordnet wird, der Mond der Zweitgeborenen, der Merkur der Drittgeborenen und die Venus der Viertgeborenen. In unserem Fall wollen wir uns aber jetzt nur mit der einen beschäftigen, die dem Mond zugeordnet wird, weil hier geht es ja um einen Grenzgänger, also mit Nathalie. Es ist echt kein Wunder, dass sie sich einfach ganz anders als ihre Geschwister gefühlt hat. Eigentlich, wenn Sie das Foto betrachten, sie schaut auch ein bisschen anders aus als ihre Geschwister. Die Position des Mondes, die links, rechts außen, das hier ist die Nathalie, die einzig Schwarze und die anderen sind blond. Ja, zum Beispiel, sie ist auch kleiner als die anderen. Die Position des Mondes auf 0 Grad, in Konjunktion mit dem Uranus zeigt natürlich extreme Gefühlsschwankungen an und die Verletzung durch den Mars ist dann eine extreme Empfindsamkeit und eine Labilität. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sie am längsten im Brutkasten war und um ihr Leben bangten die Ärzte und die Eltern am meisten. Sie wogen übrigens alle bei der Geburt nur zwischen 1300 und 1500 Gramm. Also sie hatte wirklich lange Zeit das Gefühl, anders als die anderen Geschwister zu sein. Und weil sich der Mond im ersten Haus in Schütze befindet, war sie die Einzige, die übermäßig zunahm. Und als einzig Mollige in der Familie wurde sie noch mehr zum Außenseiter. Entsprechend dem Halbquadrat von Saturn verbrachte sie mehrere Stunden am Tag mit Laufen, disziplinierte ihre Nahrungsaufnahme, so sehr, dass sie schließlich magersüchtig wurde, also sie kippte in das andere Extrem. Sie war die einzige der Vierlinge, die gesundheitliche Probleme hatte. Die anderen 3 haben keine derartigen Erkrankungen gehabt. Durch ihre grundsätzlich optimistische Lebenseinstellung aber konnte sie doch diese Probleme überwinden. Sie ist jetzt die zierlichste in der Familie, die Sie am Foto sehen können, und sie möchte Kinderärztin werden. Auch das entspricht ja dem Mond ein bisschen. Nun will ich auch in diesem Kombin eben Auslösungen der Grenzgänger zeigen. Und zwar, am 22.02.2001 eröffneten sie gemeinsam den Opernball, den Wiener Opernball, versteht sich von selber. Die kostbaren Haute-Couture-Kleider zur Eröffnung des Opernballs wurden gesponsert. Der Vater hätte diese nie bezahlen können, schon gar nicht für 4 Töchter. Und was sehen wir im Horoskop? Die progressive Venus ist auf 0 Grad, also wiederum an einer Zeichengrenze angekommen. Und sie bildet ein Trigon zu Jupiter, dem Grenzgänger im 11. Haus. Und sie aspektiert auch den Mond mit einem Quinkungs. Also wir sehen auch hier, im Kombin kann man durch Auslösungen der Grenzgänger herausragende, ungewöhnliche Ereignisse erkennen. Sie konnten jetzt an allen Beispielen sehen, dass Planeten auf 0 oder 29 Grad eben energetisch besonders aufgeladen sind, besondere, auch kritische Lebensphasen hervorrufen, aber eben auch ganz besondere Leistungen anzeigen können. Und obwohl sie geschwächt sind, eben auch zu großen Leistungen Anlass geben. Ich denke, dass das eben auch für die Achsen gilt. Egal, ob jemand eine Achse eben auf 29 Grad oder auf 0 Grad hat und dass Sie das in jedem Falle beachten sollten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Bedeutung der Grenzgänger nahebringen und wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Gibt es Fragen?
Ja. Bitte. Ich habe eine Frage, wenn das also in den letzten Farben ist, lebt man dann eher im Alter oder
ich denke, dass man, dass Planeten am Ende eines Zeichens eher in der Kindheit dazu führen, dass man Mangelerscheinungen hat. Entweder nicht gesehen, nicht beachtet, nicht geliebt wird im schlimmsten Falle. Also als Kind glaube ich nicht, dass man diese Position schon zu einer Besonderheit werden lassen kann. Dass es eher in der geschwächten Form zutage tritt. Je älter der Mensch wird, umso mehr kann er daraus eben eine besondere Fähigkeit machen.
Und umgekehrt wäre das dann in der Kindheit eher?
Ja, ich denke, dass Planeten am Anfang einer Zeichengrenze eher unruhige Kinder produzieren, die sehr ungeduldig sind, gemäß der Witterenergie. Und dass diese Kinder es schwer haben, sich einzufügen, also normal zu sein, jetzt unter Anführungszeichen, sondern eben Unruhegeister, besondere Zuwendung, besondere Aufmerksamkeit der Eltern oder Erzieher einfordern. Ja? Also die sind von Haus aus energetisch stark drauf, sie übertreiben wieder in der anderen Richtung. Und erst im Erwachsenenalter können sie das dann fruchtbringend für alle einleiten, verwenden. Gibt es noch eine Frage? Bitte?
Ist aus deiner Sicht der Unterschied zwischen einem rückwärtigen Planeten, der dann sein Zeichen wieder verlässt oder verlassen kann, und einem Sonnenbeispiel,
auf jeden Fall würde ich da einen Unterschied machen. Ich denke überhaupt, dass man hier einen Vergleich ziehen könnte. Ich habe ja gesagt, dass man Grenzgänger im Allgemeinen als Menschen betrachtet, die ständig die Grenze eines Landes wechseln. Und bei den Planeten, die an Zeichengrenzen stehen, wenn wir Direktionen machen, kann auch sein, dass die pausenlos hin und her gehen in der Direktion. Also wenn die stationär auch noch sind, dann wird es besonders spannend. Aber ich bin ganz sicher, wenn jemand ein Licht an einer Zeichengrenze hat, dass sich schon im allerersten Lebensjahr eine Veränderung in der Situation der Eltern ergibt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl Mond als auch Sonne an einer Zeichengrenze heißt, dass die Mutter oder der Vater eine Veränderung hat. Und für welches kleine Kind ist es schon leicht, eine Veränderung zu akzeptieren? Ja? Und bei den Zeichengrenzen erst recht, da habe ich auch gesehen, dass die Eltern bereits eine Krise hatten, schon bei der Geburt, besonders wenn es um 29 Grad geht. Oder wenn es um 1 Grad sich handelt bei den Achsen, dass da auch etwas Neues im Verband der Familie am Entstehen ist. Ja? Obwohl Sonne und Mond ja nicht rückläufig werden können, trotzdem sind diese Lichter an Zeichengrenzen noch mehr hervorgehoben und betonen die Persönlichkeit noch mehr, wie wir das kennen bei der Romy Schneider oder bei der Meryl Streep. Ja, die Lichter sind noch wichtiger. Bitte.
Der Mondflug ist ja normalerweise rückläufig. Wenn der jetzt am 0 Grad steht,
ist auch aufgeladen. Ja, da habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass das sehr oft auf gesundheitlicher Ebene Probleme darstellt. Also wenn der Mond gerade an einem Zeichen Ende spazieren geht, ist das auch gesundheitlich sehr oft problematisch. Man könnte auch behaupten, dass das auf karmischer Ebene etwas zu tun hat, wenn man davon etwas hält. Häusergrenzgänger betonen zwar das Haus, das Thema des Hauses sehr stark, aber sie sind keine Grenzgänger in diesem Sinne. Also man hat herausgefunden, dass diese Grenzen, obwohl sie ja nur theoretisch eigentlich existieren, sehr wohl eine große Spannung erzeugen. Also das trifft nicht auf Häusergrenzen zu. Sie heben aber die Bedeutung des Hauses trotzdem hervor. Also ein Planet in einem Haus wirkt am Anfang des Hauses am allerstärksten. In der Mitte weniger und am Ende nur mehr ganz schwach. Für das Thema des Hauses betreffend.
Meine einzige Frage noch zuvor ist progressiv bei der Oscar-Verleihung von der Meryl Streep. Das war eigentlich relativ spannend.
Extrem.
Das bessere oder ein deutlicheres, schöneres Zeichen könnte man nicht sehen. Aus der Position, aus dem Markt, die Spannung ist das nicht im Widerspruch zu diesem Veränderungen.
Ja, ich müsste die Geschichte mir herholen, ich habe das nicht gefunden, aber wahrscheinlich hat sie große Konkurrenten gehabt, stelle ich mir vor. Aber der Mars, in dem Fall ist er Herrscher des 10. Hauses und der ist genau auf Uranus Sonne zu stehen gekommen. Also der hebt das noch mehr heraus und der Mars im Positiven ist der Sieg. Ja? Vielleicht gab es zu der Zeit gerade mehrere gute Schauspieler, wie immer. Man müsste das nachlesen in der Biografie. Bitte.
Ich wollte nur für den Zwillinge noch etwas fragen. Sind ja die Geburtsaufstände sehr lang oder sind die Geburtsaufstände ähnlich?
Die Zwillinge wurden per Kaiserschnitt geholt. Und per Kaiserschnitt heißt alle eine Minute ein anderes Kind in etwa.
Sie sagen, im Geburtsaufstand müssen vielleicht ziemlich identisch sein.
Sind auch ident. Sind ident. Das heißt, mit der herkömmlichen Methode könntest du überhaupt keinen Unterschied von einem Horoskop zum anderen machen. Ja? Das Kombin ist förmlich das Geburtshoroskop der einzelnen Zwillinge. Genau. Bitte.
Häuser können ja auch am Beginn eine Zeit bestimmen. Die Häusergrenze. Gab es da irgendwas rausgefunden, ob das irgendwie anders aussieht?
Nein. Ich finde, also bei den Direktionen, sind ja hauptsächlich die Achsen beteiligt, der Aszendent und der MC, also die Hauptachsen des Horoskops. Daher spielen die Häuserspitzen eine untergeordnete Rolle. Aber vielleicht, wenn man das untersucht, käme man auch noch auf Ergebnisse. Ich danke für die Aufmerksamkeit.